Herzlich willkommen in einer neuen Woche und in einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und ich habe heute an diesem 11. März 2024 diese spannenden Themen für euch. Das E-Rezept für Betäubungsmittel ab 2025. Dann das Thema Sconti-Urteil, was PTA wissen sollten. Dann sprechen wir über neue Empfehlungen zur Ernährung. Und im letzten Thema geht es um Darmkrebs und Acetylsalicylsäure. Ja, das E-Rezept läuft. So halbwegs. Zumindest die Muster 16-Rezepte, also die rosa Kassenrezepte, die gibt es schon digital. Ab Juli 2025 kommen dann auch Betäubungsmittel dazu und sollen ab dann auch verpflichtend elektronisch verordnet werden. Das Bundesgesundheitsministerium hat jetzt einen Referentenentwurf vorgelegt, mit dem die notwendigen Änderungen in der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung umgesetzt werden sollen. Ab dem 1. Oktober 2024 soll in bestimmten Modellregionen mit der Erprobung des eBTM-Rezepts begonnen werden. Wie läuft das Ganze in der Theorie ab? Also für ÄrztInnen und ZahnärztInnen ist eine einmalige Registrierung beim BfArM nötig, um Zugang zur elektronischen BTM-Verordnung zu erhalten. Nach Verordnung steht das BTM-Rezept auf dem E-Rezept-Fachdienst ebenso wie jedes andere Rezept zur Verfügung und kann von den Versicherten auf den üblichen Wegen mittels App, elektronischer Gesundheitskarte oder Ausdruck mit QR-Code eingelöst werden. Außerdem soll bei jeder elektronischen Verschreibung eine automatisierte Abfrage beim BfArM erfolgen, ob die jeweils verschreibende Person dort registriert ist. Bisher besteht das BTM-Rezept ja aus 3 Teilen. Auch das wird sich ändern. Beim eBTM-Rezept gibt es nämlich nur noch 2 Teile. Einmal der eBTM-Verschreibungsnachweis, also der elektronische Betäubungsmittelverschreibungsnachweis, und der eBTM-Abgabenachweis, also der elektronische Betäubungsmittelabgabenachweis. Wie bisher auch, muss der Abgabenachweis 3 Jahre in der Apotheke aufbewahrt werden. Die Dokumentation der Bestände könnte sich für euch vereinfachen im Alltag. Bisher ist es ja so, dass die Doku, wenn sie elektronisch erfolgt, monatlich ausgedruckt und überprüft werden muss. Künftig muss sie im Fall einer elektronischen Nachweisführung nur noch auf Verlangen der zuständigen Behörde ausgedruckt werden. In die Doku müssen natürlich weiterhin die Eintragung über Zugänge, Abgänge und Bestände der BTM sowie die Übereinstimmung der Bestände mit den geführten Nachweisen. Das BMG sagt dazu, dass davon auszugehen sei, dass sowohl die Dokumentation als auch die Prüfung der Nachweisführung langfristig ohne Ausdrucke auskomme. Gehe man davon aus, dass das Ausdrucken und Abheften der Dokumentation, je nach Umfang der Teilnahme der Apotheke am BTM-Verkehr, zwischen 1 und 12 Minuten monatlich in Anspruch nehme, so würden in den ca. 18.000 Apotheken jährlich ca. 23.400 Arbeitsstunden eingespart. So rechnet das BMG einmal vor. Bei durchschnittlichen Lohnkosten von 33,90 im Gesundheitswesen sei insgesamt mit einer Ersparnis von ca. 800.000 Euro jährlich in den Apotheken zu rechnen. Die gegenüberstehenden Kosten für die Schaffung der entsprechenden Infrastruktur in den Apotheken erachtet das BMG als gering. Denn das eBTM-Rezept würde im Wesentlichen die bereits bestehende Infrastruktur des E-Rezeptes nutzen, heißt es in der Begründung. Lediglich die Apotheken-Software-Systeme müssten an die aktuellen Standards angepasst werden. Die Preise dafür legten die einzelnen Anbieter fest. Eine Extraerstattung gibt's nicht. Die Kosten sind dann mit der TI-Pauschale abgegolten. Neben dem E-Rezept hat uns vor allem ein weiteres Thema in den letzten Wochen in den pharmazeutischen Kommentarspalten auf Social Media beschäftigt. Das sogenannte Sconti-Urteil. Der Bundesgerichtshof hat Anfang Februar entschieden, dass pharmazeutische Großhändler bei Rx-Arzneimitteln keine Sconti mehr anbieten dürfen, die über 3,15% liegen. Sconti, das sind spezielle Preisnachlässe auf den Rechnungsbetrag. Gewährt ein Unternehmen bzw. ein Lieferant einem Kunden Skonto, dann erlaubt er diesem einen bestimmten Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abzuziehen, sofern dieser die Rechnung innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums bezahlt. Das war bisher für Apotheken eine Möglichkeit, kaufmännisch zu agieren und soll jetzt auf maximal 3,15% gedeckelt werden. Das ist aber nicht der einzige finanzielle Rückschlag für Apotheken. Schon seit Mai 2019 gilt, dass Großhändler bei der Arzneimittelabgabe an Apotheken einen Festzuschlag von 70 Cent sowie die Umsatzsteuer auf den Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers, dem sogenannten APU, erheben müssen. Zusätzlich dürfen Sie auf den APU höchstens einen Zuschlag von 3,15%, höchstens jedoch 37,80 Euro erheben. Nur auf den prozentualen Zuschlag dürfen Rabatte gewährt werden, die 70 Cent Festzuschlag bleiben. Ausgangspunkt für das Skonto-Urteil ist ein Verfahren der Wettbewerbszentrale gegen das pharmazeutische Unternehmen Hematopharm. Hematopharm ist ein Unternehmen, das importierte Arzneimittel im Direktvertrieb in die Apotheken bringt und damit die Vorgaben für die Großhandelspreisspannen einhalten muss. Das Diabetespräparat Abasaglar war im Verfahren relevant. Es wurde mit einem Rabatt von 3,04% auf den Apothekeneinkaufspreis von 48,66 Euro und 3% Skonto bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen auf den Betrag von 47,20 Euro angeboten. Die Wettbewerbszentrale sah damit wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche begründet. Der Mindestpreis liege bei 47,20 und dieser werde bei einer Skontogewährung in Höhe von 3% unterschritten. Auch ein Rabatt von 3,04% auf den Apothekeneinkaufspreis von 48,66 falle unter diesen Mindestbetrag und sei damit unzulässig. Beides dürfe das Unternehmen nicht anbieten. Und das bestätigte nun auch der Bundesgerichtshof nach mehreren Instanzen am Landgericht Cottbus und dem Oberlandesgericht Brandenburg. Ja, das sorgte für Empörung in der Apothekerschaft. Von einer historisch-wirtschaftlichen Katastrophe wird da gesprochen. Apotheken erwirtschafteten ohnehin fast nur noch durch die jetzt untersagten Skonti Gewinne, heißt es. Wenn die Skonti wegfallen, so die Forderung der Apothekerschaft, müsse auch der Kassenabschlag sofort und vollumfänglich fallen. Der Gesamtvorstand der ABDA, der fordert eine sofortige drastische Absenkung des Kassenabschlags und eine schnelle Anpassung der Arzneimittelpreisverordnung, damit die Skonti im Verhältnis zwischen Apotheke und Großhandel erlaubt bleiben. Und noch ein paar Worte zum Kassenabschlag. Apotheken erhalten für jede abgegebene Packung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels eine prozentuale Vergütung von 3% auf den Apothekeneinkaufspreis sowie einen sogenannten Fixzuschlag von 8,51 Euro pro Packung, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer. An die gesetzlichen Krankenkassen müssen die Apotheken pro Packung einen Apothekenabschlag in Höhe von 1,77 Euro pro Packung, zuzüglich Umsatzsteuer, abführen. Die Ampelkoalition hatte beschlossen, diesen Kassenabschlag ab 2023 für die Dauer von 2 Jahren auf ganze 2 Euro anzuheben. Also die finanzielle Lage ist angespannt und fraglich ist auch, was mit dem Kassenabschlag nach den 2 Jahren passiert. Wir lassen aber mal vorerst die finanziellen und rechtlichen Themen hinter uns und wenden uns der Pharmazie zu, beziehungsweise der Gesundheit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ihre Ernährungsempfehlungen überarbeitet. Erstmals bezieht die DGE auch Aspekte der Nachhaltigkeit und der Umweltbelastung sowie die in Deutschland üblichen Ernährungsgewohnheiten mit ein. Daraus folgt, wir empfehlen, bunt und gesund zu essen und dabei die Umwelt zu schonen. Dazu empfehlen wir eine pflanzenbetonte Ernährung, sagt Anne-Caroline Schäfer, Ernährungswissenschaftlerin im DGE-Referat Wissenschaft. Empfohlen wird nach wie vor, sich abwechslungsreich zu ernähren. Allerdings stellt die DGE nun die Rolle von pflanzlichen Lebensmitteln in der Ernährung noch deutlicher heraus. Laut der Gesellschaft besteht eine gesundheitsfördernde und ökologisch nachhaltigere Ernährung zu mehr als 3/4 aus pflanzlichen Lebensmitteln und zu knapp 1/4 aus tierischen Lebensmitteln. Wer sich überwiegend von Obst und Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und pflanzlichen Ölen ernährt, schützt nicht nur seine Gesundheit, eine pflanzenbetonte Ernährung schont auch die Umwelt, erklärt Prof. Dr. Bernhard Watzel, der DGE-Präsident und Leiter der DGE-Arbeitsgruppe Lebensmittelbezogene Ernährungsempfehlungen. Nüsse und Hülsenfrüchte werden übrigens nicht mehr zu Obst und Gemüse gezählt, sondern haben eine eigene Empfehlung erhalten. Nüsse und Hülsenfrüchte werden also etwas wichtiger bei der DGE. Die Empfehlung lautet, eine Portion Nüsse, das sind 25 Gramm pro Tag, und mindestens eine Portion Hülsenfrüchte, das sind 125 Gramm pro Woche zu verzehren. Die Anzahl der Portionen, mindestens 5 pro Tag, also 550 Gramm für Obst und Gemüse, hat sich nicht verändert. Stark reduziert wurde jedoch der empfohlene Anteil an Wurst- und Fleischwaren. Bislang lautete die Empfehlung, nicht mehr als 300 bis 600 Gramm dieser Lebensmittelgruppe zu verzehren. Nun sei es ausreichend, wöchentlich maximal 300 Gramm Fleisch und Wurst sowie ein Ei, zum Beispiel als Frühstücksei, zu essen. Beim Fisch bleibt es bei 1 bis 2 Portionen wöchentlich. Die DGE ist aber jetzt nicht unrealistisch und weiß, dass ihre Empfehlungen den Idealfall abbilden. Die Empfehlungen gelten daher für gesunde Erwachsene in Deutschland im Alter von 18 bis 65 Jahren, die sowohl pflanzliche als auch tierische Lebensmittel essen. Die Empfehlungen richten sich laut DGE immer an die gesunde Allgemeinbevölkerung, also Personen ohne besondere Bedürfnisse oder Ansprüche an die Ernährung. Bereits kleine Veränderungen in der täglichen Ernährung basierend auf den Empfehlungen seien schon ein Schritt in die richtige Richtung hin zu einer gesundheitsfördernden und umweltschonenderen Ernährung, so die DGE. Und ich hatte euch ja noch ein pharmazeutisches Thema versprochen. Das kommt jetzt, ganz zum Schluss, und dreht sich um den allseits bekannten Wirkstoff Acetylsalicylsäure oder kurz ASS. Und ASS wird als Analgetikum, Antipyretikum sowie als Antiphlogistikum therapeutisch verwendet. In niedrigen Dosen von 100 Milligramm täglich wird ASS auch zur Hemmung der Thrombozytenaggregation eingesetzt. Der Wirkmechanismus beruht dabei auf einer irreversiblen Hemmung des Enzyms Cyclooxygenase 1 in den Thrombozyten. Folglich wird kein Thromboxan A2 mehr gebildet, das für eine Aggregation der Blutplättchen nötig wäre. Das ist uns allen aus der PTA-Ausbildung bekannt. Aber Acetylsalicylsäure gilt auch als vielversprechender Wirkstoff zur Vorbeugung und Behandlung von Darmkrebs. Darmkrebs gehört zu den drei häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Eine regelmäßige Einnahme von niedrig dosierter Acetylsalicylsäure kann das Risiko an Darmkrebs zu erkranken vermindern. Auch scheint ASS eine positive Wirkung auf das Überleben von Darmkrebspatientinnen zu haben. WissenschaftlerInnen der Ludwig-Maximilians-Universität München ist es jetzt gelungen, den molekularen Wirkmechanismus zu entschlüsseln, auf dem die schützende Wirkung von ASS vor Darmkrebs beruht. Die Forschungsergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Cell Death and Disease veröffentlicht. Das Team um Heiko Hermeking, Professor für experimentelle und molekulare Pathologie, konnte zeigen, dass Acetylsalicylsäure die Bildung zweier Mikro-RNA-Moleküle aktiviert. Diese beiden weisen eine tumorhemmende Wirkung auf. Natriumsalicylat, ein Stoffwechselprodukt der Acetylsalicylsäure, aktiviert das Enzym AMP-abhängige Kinase. Dadurch wird ein Transkriptionsfaktor so verändert, dass er für die Aktivierung der zur Bildung der Mikro-RNA-Moleküle nötigen Gene im Zellkern sorgt. Zusätzlich sorgt Natriumsalicylat für die Hemmung eines tumorfördernden Eiweißes, das sonst diesen Transkriptionsfaktor hemmen würde. Wichtig zu wissen, das gilt nur für Tumore mit den sogenannten MIR34-Genen, denn Tumorzellen ohne diese Gene lassen sich in ihrem Wachstum nicht durch ASS beeinflussen. Die Einnahme von ASS zur Vorbeugung von Darmkrebs wird bisher nicht empfohlen. In der S3-Leitlinie zum kolorektalen Karzinom kann nachgelesen werden, dass der Wirkstoff nicht zur Primärprävention in der asymptomatischen Bevölkerung eingenommen werden soll. Der Grund liegt darin, dass der genaue Nutzen einer langfristigen Einnahme noch nicht geklärt ist. Unter einer Langzeitanwendung kann es zu schwerwiegenden Nebenwirkungen wie Blutungen im Magen-Darm-Trakt kommen. Um eine generelle Empfehlung zur Prophylaxe aussprechen zu können, sind laut Meinung der meisten ExpertInnen weitere Erkenntnisse nötig. Dazu kann die aktuelle Untersuchung der Forschenden aus München sicherlich einen wichtigen Teil beitragen. Worin man sich jedoch einig ist, ist, dass Ernährungsgewohnheiten mit hohem Fleisch- und Fettkonsum sowie ein grundsätzlich ungesunder Lebensstil zusammen mit genetischen Faktoren für ein erhöhtes Risiko an Darmkrebs zu erkranken steht. Um dieses Risiko zu vermindern, ist es empfehlenswert, rotes bzw. verarbeitetes Fleisch nicht täglich zu verzehren. Ebenso sollte der Konsum von Alkohol beschränkt werden. Obst und Gemüse sollten dagegen vermehrt auf dem Speiseplan stehen und die Ballaststoffaufnahme sollte bei über 30 Gramm pro Tag liegen. Bei übergewichtigen Personen ist eine Gewichtsabnahme anzustreben. Ja, damit wären wir wieder beim Thema Ernährung. Aber auch Vorsorgeuntersuchungen sollten hier erwähnt werden. Kolorektale Tumoren sind überwiegend im Dick- oder Enddarm lokalisiert und entwickeln sich meist aus Darmpolypen. Das sind zunächst gutartige Schleimhautvorwölbungen, die langsam wachsen und im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen gut erkannt werden können. In Deutschland gibt es daher für Erwachsene ab 50 Jahren ein Früherkennungsprogramm, das von den gesetzlichen und privaten Krankenkassen bezahlt wird. Dabei werden mit dem Stuhltest und der Darmspiegelung zwei Untersuchungsmethoden angeboten. Möchten Personen keine Darmspiegelung durchführen lassen, so kann ab 55 Jahren alle zwei Jahre ein Test auf verborgenes Blut im Stuhl durchgeführt werden. Die Darmspiegelung, auch Koloskopie genannt, ist eine der erfolgreichsten Methoden, krankhafte Veränderungen im Darm rechtzeitig zu erkennen. Dabei wird ein dünnes, schlauchförmiges Endoskop durch den After in den Darm eingeführt. Mit Hilfe einer Lichtquelle kann der Arzt nun das Innere des Darms genau betrachten. Während der Untersuchung können Gewebeproben entnommen sowie gefundene Darmpolypen direkt entfernt werden. Die Untersuchung kann auch auf Wunsch unter Sedativa geschehen, sodass Patientinnen gar nichts davon mitbekommen. Aber auch die bereits erwähnte Stuhlprobe auf okkultes Blut kann sinnvoll sein. Polypen und bösartige Veränderungen im Dickdarm bluten viel leichter als eine gesunde Darmschleimhaut. Diese Blutmengen sind nicht unbedingt sichtbar, deshalb ja auch verstecktes Blut. Mit immunologischen Testverfahren weist man aber menschliches Hämoglobin mithilfe einer Antikörperreaktion nach. Patientinnen entnehmen zu Hause eine Stuhlprobe und bringen diese anschließend wieder in die Arztpraxis. Dort wird die Probe dann in ein Labor zur Auswertung weitergeleitet. Mittlerweile können die immunologischen Tests auch ohne Arztbesuch zu Hause durchgeführt werden. Die Selbsttests zur Eigenanwendung funktionieren nach dem gleichen Prinzip und weisen ebenfalls Blutspuren im Stuhl nach. Dazu wird die Stuhlprobe mit einer Pufferlösung in einem Sammelröhrchen gemischt. Anschließend wird die Probenflüssigkeit auf eine Testkassette aufgetragen und nach einer Wartezeit kann das Testergebnis abgelesen werden. Wie bei fast allen Selbsttests gilt: Grenzen beachten. Ein positives Testergebnis weist zunächst einmal nur auf menschliches Blut im Stuhl hin. Es muss sich dabei nicht zwingend um Darmkrebs handeln. Trotzdem sollte ein positives Testergebnis immer mit einem Arzt besprochen werden, um gegebenenfalls weitere Untersuchungen zu veranlassen. Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Es ging um gesetzliche Änderungen, die Zukunft, die Ernährung und die Vorsorge. Ist immer wieder beeindruckend, was man als PTA so alles wissen muss, oder? Ich wünsche euch jetzt eine stressfreie und schöne Woche und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich habe nächste Woche nämlich eine ganz besondere Neuigkeit für euch. Vielleicht interessiert die euch ja. Bis dahin, gehabt euch wohl.